Ja, dann machen wir das doch. Okay, ich würde gerne zu Anfang beten. Lass uns aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir auch für diesen Mittwoch heute. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir aus deinem Wort lesen dürfen, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen, Herr. Ja, und wir möchten einfach mit dem Lied gerade, das soll weiter unser Anliegen sein, Herr, dass das alles dazu dient, dass wir dich mehr lieben, dass wir einfach mehr dem näher ähnlicher werden, was du mit uns vorhast, Herr. Da hilf uns dabei und hilf uns, dass das Wort kein toter Buchstabe ist, Herr, sondern dass es lebendig wird in unserem Leben. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Abend und ihr könnt schon mal meine Präsentation ausstrahlen. Ist das wieder weg? Hätte ich mal alles vorbereitet, ne, vorher. So, ja, also wir sind zurzeit immer noch in der Apostelgeschichte unterwegs. Wir befinden uns zurzeit in Apostelgeschichte 23. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr die direkt mit aufschlagen. Damit wir gleich, wenn wir schon dabei sind, und solange das hier noch läuft, schlagen wir alle den Text zusammen auf, Apostelgeschichte 23. Kommt da oben was an? Dennis? Ist schwarz mit einem orangenen Punkt unten links. Ah ja, das sieht gut aus. Ah, perfekt, dankeschön. Ja, okay, jetzt komme ich langsam ein bisschen rein, alles ist geregelt. Schön, dass ihr heute alle da seid und wir wollen uns gemeinsam, wie gesagt, in Apostelgeschichte 23 aufhalten. Und dazu möchte ich einmal ganz kurz zurückblicken zu den letzten Malen, wo wir hier waren und wo wir uns zusammen mit Paulus bewegt haben in Jerusalem jetzt. Es sind gerade die Feiertage, das Passafest ist gerade da. Und Paulus, der ist gerade eben von seiner dritten Missionsreise gekommen, hat die Ältesten von Ephesus getroffen, ist dann über Tyros nach Hause gefahren. Genau. So, ich habe es mal hier als eine Karte. War dann oben in Tyros, jetzt irgendwo Richtung Libanon ist das, glaube ich. Ist dann weiter nach unten, nach Caesarea. Diesen Stopp hat er wahrscheinlich nicht gemacht, denke ich. Und dann nach Jerusalem. Und hier oben in Tyros, da wird ihm gesagt, in Jerusalem wirst du gefangen genommen werden. Und da kam ein Prophet oder irgendein Typ, der hat dann mit dem Gürtel von Paulus, hat er sich selber gebunden, hat ihm gesagt, du wirst dort gebunden werden, du wirst gefesselt werden, gefangen genommen werden. Aber das war Paulus bewusst. Und genauso wie Jesus den Petrus abgewehrt hat und gesagt hat, ich muss das machen, genauso hat Paulus das auch gesagt, bringt nicht noch mehr Traurigkeit auf mich, ich muss gehen, ich weiß, dass ich gehen werde. Und ich wollte uns dieses Bewusstsein von dem Paulus noch einmal hervorrufen, dass wir die heutige Geschichte oder auch die Geschichte letztes Mal, dass wir uns das bewusst machen, dass er ganz, ganz klare Schritte geht. Er läuft nicht in ein leeres Etwas und guckt, was dann passiert, sondern er geht die ganz klaren Schritte und er weiß ganz genau, wo das hinführen wird. Ja, jetzt befindet er sich in Jerusalem und in der letzten Bibelstunde hat Abraham uns erzählt, wie Paulus quasi vor dem Volk seine Verteidigungsrede aufbringt. In Kapitel 21 am Ende passiert es, dass die den fast totschlagen, den Paulus. Dann, ich habe hier mal so eine Grafik, so eine Nachbildung, wie es wahrscheinlich aussah damals. Das war so der Tempelplatz. Und hier irgendwo in dem Bereich haben die Paulus wahrscheinlich verprügelt, sodass er fast gestorben ist. Und sodass dann von oben, ich habe es nochmal näher, sodass dann aus dieser Burg hier, dort war nämlich der Befehlshaber, der römische, und seine Truppen waren dort stationiert, sodass sie jederzeit Zugriff hatten auf das Gebäude hier und auf den ganzen Platz. Wir sehen Vorhof der Heiden, da konnten alle hinkommen, ganz Jerusalem, ob das jetzt Juden waren oder nicht. Und da kam es auch mal gelegentlich zu Unruhen. Die haben ja auch ein bisschen öfter sich laut gestritten, und um das alles so ein bisschen zu kontrollieren. wurde das halt so aufgebaut, vermutet man. Man hatte halt keine Beweise mehr von dem Platz, wie es genau war, aber auf jeden Fall ist das die Burg Antonia und hier unten ist der Tempelvorhof, hier ist der Tempel. Und über diese Treppe, da ging wahrscheinlich sehr viel und wir befinden uns die ganze Zeit auf dieser Treppe, weil es steht die ganze Zeit von irgendwelchen Stufen und es steht davon, dass die ganze Zeit die Soldaten herabkamen. Und ich habe auch auf einigen Karten und Darstellungen gesehen, dass hier eine Treppe sein muss. Wir gehen einfach davon aus, weil damit man sich das besser vorstellen kann. Und zwar ist das so, dass er dann von diesen Treppen aus die Verteidigungsrede an das Volk hält. Das Volk wird wütend und schmeißt mit ihren Kleidern um sich. Daraufhin der Befehlshaber nimmt ihn daraufhin wieder mit in die Burg und dort lässt er ihn dann verhören, beziehungsweise er gibt den Befehl, ihn auspeitschen zu lassen. Das hat Abraham uns letztens erzählt, wie grausam das sein kann, mit ihren Knochenstücken da am Ende, wenn die einmal richtig zuhauen. Und kurz davor greift Paulus ein und sagt, macht man sowas zu einem Römer? Und dann bekommt der Befehlshaber halt Angst. Und dann möchte der Befehlshaber aber trotzdem wissen, was mit dem Paulus, oder warum ist der so unbeliebt? Warum schreien diese Leute nach ihm und warum wollen die ihn umbringen? Und deswegen initiiert er etwas oder der setzt etwas in Gang. Und zwar ruft er den Hohen Rat zusammen. Und das möchte ich mit euch dann ab Kapitel 23 lesen. Ich würde sogar anfangen, 22 ab Vers 30. Das hat Abraham, hast du auch letztes Mal gesagt, das gehört eigentlich schon zu meinem Abschnitt sozusagen, also ein bisschen dazu. Ab Kapitel 22, Vers 30, und da steht, da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fessel abnehmen und befahl den obersten Priestern, samt ihren ganzen Hohen Rat zu kommen, und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Also wahrscheinlich dann irgendwo in diesem Platz wahrscheinlich. Irgendwo dort unten wird er dann gewesen sein. Eine Vermutung ist, dass hier der Hohe Rat saß, aber das weiß ich nicht ganz genau. Also wahrscheinlich in der Tempelmauer, dort saß der öfter. Aber es kann sein, dass es dort in dem Zeitpunkt nicht der Fall war, weil das war irgendwie, wir werden gleich lesen, irgendwas stimmt da nicht mit dieser Hohen Ratssitzung. Irgendwas ist da ein bisschen faul und das klingt alles nicht so ganz geheuer und nicht ganz richtig. Genau, lass uns dann ab Kapitel 23 jetzt lesen. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der Hohepriester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohepriester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist, denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Erstmal bis hierhin. Hier sehen wir schon, einige Sachen passieren hier, die beim genaueren Hingucken nicht ganz richtig laufen. Und Paulus fängt erstmal an, ganz normal mit denen zu reden. Er ist in einer Gerichtsverhandlung und wie es in einer Gerichtsverhandlung jetzt hier anscheinend üblich ist, darf der Typ sich auch erstmal verteidigen. Das ist bei den Israeliten und bei denen auch im Gesetz so geregelt, dass der Mensch, der angeklagt wird, dass er sich verteidigen darf. Also fängt Paulus an und sagt, dass er ein absolut reines Gewissen hat bis zu diesem Tag. Und er kann, also so wie ich das hier lese, er kann noch nicht mal zu Ende sprechen und kriegt schon einen Schlag auf den Mund von den umstehenden Hohen Ratmitglieder wahrscheinlich, irgendwie einer von den Schriftgelehrten, Pharisäern, einer von denen. Und das ist ziemlich überraschend und ziemlich komisch, weil eigentlich der Hohepriester kannte Paulus wahrscheinlich und auch das Leben, was Paulus geführt hat, das gibt ihm vielleicht so diese, aus seiner Sicht vielleicht die Rechtfertigung, ihn zu schlagen, weil laut dem Verständnis des Hohen Rates und der jüdischen Elite waren die Christen halt ihr Lehrer und Sektierer. Das heißt, wie kann so einer mit gutem Gewissen leben? Das funktioniert ja schon mal nicht. Und deswegen hat er ihn halt direkt daraufhin schlagen lassen. Worauf Paulus natürlich sehr, also in einer Übersetzung habe ich, oder in einem Kommentar habe ich gelesen, er wird wahrscheinlich nicht zornig reagiert haben, sondern in irgendeiner Art bestimmter Gegenwehr oder irgendeiner bestimmten Art Eifer oder so. Auf jeden Fall sagt er zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und das fand ich so, als ich das gelesen habe. Ich dachte mir so, wie ist das? Und da steht so die jüdische Elite um einen herum Du bist dort gerade als Angeklagter, versuchst dich zu verteidigen und dann kriegst du erstmal eine gehauen. Wahrscheinlich war das für ihn auch ein bisschen verwirrend so, ne? Also denke ich mal. Und daraufhin fängt er direkt an, ihn als getünchte Wand zu beleidigen oder ihn zu argumentieren oder gegen ihn zu sprechen. Und diese getünchte Wand, das ist ein sehr weit verbreitetes oder ein oft benutztes Bild für eine Sache, die nach außen hin anders aussieht, als sie innerlich wirklich ist. In Hesekiel sehen wir, da spricht er, dass die falschen Propheten, dass die einer getünchten Wand gleichen. Das heißt, jemand baut eine Wand, die ist nicht so gut geworden, die ist wahrscheinlich vielleicht ein bisschen rissig, ein bisschen unstabil und ein anderer macht eine schöne Farbe drauf, wie man beim Bau sagt, vielleicht der Putzer macht den Rest, man macht eine schöne Farbe drauf und das sieht dann super aus. Und die Leute gucken drauf, sieht gut aus und beim nächsten Sturm ist die Wand wahrscheinlich kaputt. Und so bezeichnet er hier die Pharisäer, der Paulus. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter, damals als er sich mit den Pharisäern quasi streitet, er sagt zu ihnen, ihr getünchten Gräber. Also nicht nur eine Wand, sondern Gräber, die schön übermalt wurden, damit sie gut aussehen, aber innerlich voller Unreinheit sind und voller Falschheit oder jetzt im übertragenen Sinne voll falsch und schlechten Sachen, tot halt einfach. Und Paulus, ich weiß nicht, ob er diesen Ananias kennt, diesen Hohepriester, der ihm den Befehl gibt, ihn zu schlagen. Aber irgendwie passt dieses Bild ganz gut zu ihm, weil ich habe mir ein bisschen nachgeguckt, wer war dieser Hohepriester, dieser Ananias? Und das war einer von den Römern eingesetzter Hohepriester. Das heißt, es war keiner aus der aaronitischen Linie, es war kein quasi reiner Hohepriester, so wie ich das verstehe aus dem Gesetz, sondern es war einer von den Römern, nach ihren Vorstellungen eingesetzter Hohepriester. Und dementsprechend hatte er auch einen bestimmten Draht zu den Römern und einen bestimmten Reichtum auch sich angeschafft. Und das zeigt halt ein bisschen was über ihn, wie er so drauf war, was seine tiefsten Beweggründe sind, vielleicht nicht ganz genau Gottes Willen zu tun, sondern andere Sachen, die für ihn persönlich wichtiger sind, der eigene Reichtum oder das Ansehen bei den Menschen. Und deswegen passt dieses Bild mit der getünchten Wand eigentlich perfekt auf ihn, weil er hat sich eine weiße Farbe drüber gemalt und sie sieht so von außen super aus, aber was innen los ist, das ist definitiv nichts Gutes. Und ja, also diese Stelle, das hat mich wirklich zu sprachlos gemacht, wie er das zu ihm sagt. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Das heißt, das ist einfach einer, er sagt, okay, wir machen jetzt eine Verhandlung nach dem Gesetz, wie es Gesetz, nach dem Gesetz richtig wäre, aber der Richter verhält sich ungesetzlich. Und das ist ja so ein Widerspruch an sich selbst. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, ob es wirklich ein Gesetz gibt, dass man einen Menschen nicht schlagen darf im Gericht. Und wir sehen an mehreren Stellen, zum Beispiel in in 3. Mose 19, Vers 15, ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Das bedeutet auch, jemandem die Chance zu geben, sich überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Oder in Sprüche 18, Vers 3 lesen wir, wer antwortet, also für mich war das, der Schlag war eine Antwort auf Paulus, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es eine Torheit und Schande. Und als Eigenzeugnis, wie die Hohepriester das auch gesehen haben, sehen wir an einer Stelle in Johannes 7, wo Nikodemus zu dem Hohen Rat sagt, und jetzt zitiere ich Nikodemus, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor gehört und erkannt, was er tut? Das heißt, Paulus hatte hier noch nicht mal die Chance, in irgendeiner Art und Weise seine Verteidigung aufzubringen, wie er es davor beim Volk machen durfte. Oder wie Stephanus es machen durfte, wo er die komplette Heilsgeschichte Gottes einmal erklärt, um dann auf Jesu Erlösungstat zu kommen. Er hat einen Satz gesprochen und direkt hat er schon eine Strafe bekommen. Und das ist in jeglicher Art und Weise falsch. Und das vom Hohepriester persönlich. Das meinte ich davor. Man merkt schon irgendwas, bei dieser Ratssitzung stimmt irgendwas nicht ganz. Die Gemüter sind aufgehitzt und es wird aus dem Affekt oder aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus gehandelt. Und dann sieht man halt, was bei ihm im Bauch oder in seinem Gefühl drin war. Daraufhin reagieren halt die umliegenden Menschen, weil wenn ein Angeklagter den Richter beleidigt oder ihn quasi bloßstellt vor den Leuten, dann geht das natürlich nicht einfach so, das lassen die ihm ja nicht durchgehen wahrscheinlich, beziehungsweise das lassen die ihm nicht durchgehen. Und die Person, in Vers 4 lesen wir, die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohepriester Gottes? Ja, und wer waren die Umstehenden? Das wird nicht aus dem Text nicht ganz klar ersichtlich. Also die erste Möglichkeit ist klar, dass es der Hohe Rat war. Das heißt 35 Pharisäer und 35 Sadduzäer. Von denen werden wir gleich noch lesen, wer die waren. Aber es kann auch sein, was ich auch bei manchen Kommentaren gelesen habe, dass das wirklich, wie in unserer Präsentation hier, dass das wirklich auf diesem Vorhof war und dass da Leute auch waren, die einfach ganz normale Passanten waren, die da einfach unterwegs waren. Das heißt, irgendwo hier, kann sein, dass die irgendwo hier unterwegs waren, auch direkt an der Treppe da. Auf jeden Fall waren da einige Leute, die gesagt haben, oder die den Hohepriester verteidigt haben, seine Ehre vielleicht hochhalten wollten. Und da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Und entweder wusste Paulus nicht, dass er der Hohepriester war, ich kann mir das aber ein bisschen schwer vorstellen. Ich meine, er sagt es so und wir wollen es erstmal auch so annehmen. Aber beim bisschen tiefer graben und so hatte ich so die Überlegung, also entweder es kann wirklich sein, dass er es nicht wusste. Das war meine erste Überlegung, dachte ich, okay, dass wir wieder ein Zeichen dafür sein, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Wenn man den Hohepriester nicht erkennt in seiner Funktion, ich meine, er soll sich zwar nicht zur Schau stellen, aber man darf ihn erkennen. Er hat eine eigene besondere Kleidung beschrieben bekommen im Gesetz. Und auch im Hohen Rat war das so angeordnet, dass er als Richter saß und vor ihm der Angeklagte und der Hohe Rat um ihn herum. Also eigentlich war immer klar ersichtlich, wer war hier der Chef, wer hatte das Sagen. Und auf irgendeine Art und Weise, und Paulus kannte ja den Hohen Rat und wusste, wie er aufgebaut war, er wurde ja darin unterrichtet und alles. Und das lässt mich auch zu der Annahme kommen, dass das wahrscheinlich keine normale Ratssitzung war in dem normalen, in der normalen Quaderhalle, sag ich mal, wie das genannt wird. Und Paulus würde doch den Hohepriester auch nicht beleidigen, denke ich. Weil er zitiert hier in Vers 5, zitiert er aus 2. Mose 22, Vers 27. Da steht, jetzt habe ich den Vers gerade nicht hier parat, da steht auf jeden Fall, dass du einen Obersten des Volkes, dass du ihn nicht beleidigen darfst oder nicht schlecht gegen ihn reden darfst. Genau. Oder eine andere Option, die mir auch noch gekommen ist oder die auch möglich wäre, ist, dass er das sozusagen auf ironische Art und Weise gemacht hat. So, weil der Hohepriester macht etwas, was eines hohen Priesters absolut nicht würdig ist. Eine unsachgemäße Handlung in einem Gerichtsverfahren. Dass der irgendwie so ein bisschen ironisch sagt, ach, du bist der Hohepriester, okay. Ich wusste nicht, weil du hast das und das gemacht. Ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich nicht Hohepriester. Irgendwie so, es könnte auch sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich es nochmal betonen, es war keine gewöhnliche Ratssitzung hier. Hier war einiges mit unrechten Dingen am Laufen. Und die Situation, die Paulus jetzt hervorgerufen hat, ob extra oder nicht extra, die war auf jeden Fall erstmal eine schwierige, weil er hatte gerade den Hohepriester beleidigt und die Gemüter wurden jetzt noch mehr aufgeheizt, sodass er sich geschickt aus der Affäre zieht mit Vers 6. Und den Vers 6 möchte ich einmal kurz für sich alleine einmal lesen. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern und der andere Teil aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Okay, Paulus schätzt die Situation ab und merkt, oh, es wird langsam ein bisschen brenzlig. Ich muss mich wahrscheinlich ein bisschen aus der Affäre ziehen hier. Und dann spielt er eine Karte, wo er genau weiß, okay, die Juden oder der Hohe Rat besteht aus Pharisäern und Sadduzäern und die haben gerade bei der Auferstehung der Toten haben die eine sehr, sehr unterschiedliche Auffassung. Und er spielt diese Karte, um sich selber ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und dann sagt er, ich werde gerichtet wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Und das war so ein Stichwort für diese umliegenden Leute, weil dann fingen die an, richtig zu streiten. Und wir lesen das in Vers 7, Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch keine Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Und okay, die Sadduzäer, die glauben nicht an Engel, die glauben nicht daran, dass es Geistwesen oder Geister gibt, und die glauben auch nicht an die Auferstehung, aus welchem Grund auch immer. Und die Pharisäer, die glauben das halt alles. Und das ist halt ein sehr, sehr hohes theologisches Streitthema, was dort jetzt gerade im Raum steht. Und das können die nicht auf sich sitzen lassen. Dafür ist deren Streitlust viel zu groß. Da ist selbst eine Anhörung von einem Paulus, von dem größten Christen zu der damaligen Zeit fast, oder wahrscheinlich doch der größte Christ zu der damaligen Zeit oder der bekannteste Name, der rückt da in den Hintergrund, weil die Streitgespräche der Juden hier in den Vordergrund rücken. Auch dort wird wieder klar, wer waren die Leute, die in diesem Rat sitzen? Es waren keine Leute, die von aufrichtigem Herzen gerecht sprechen wollten, sondern es waren Leute, die auf ihre eigenen Sachen bedacht waren, die unbedingt ihre eigenen Meinungen durchdrücken wollten, die den Paulus verhaften wollten, weil er nicht ganz deren Meinung widergespiegelt hat, oder weil das Volk ihn töten wollte, haben die gesagt, okay, wir müssen dem Volk gut tun, was das Volk will, das machen wir. Alle diese Szenarien zeigen einfach, dass diese Ratsmitglieder nicht ganz mit rechten Dingen unterwegs waren. Und während dieser ganzen Streitphase rückt Paulus so ein bisschen in den Hintergrund. Wir lesen ab Vers 9. Es entstand aber ein großes Geschrei, und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Auf einmal werden sie wieder ganz, ganz fromm. Auf einmal wird dieses Streitgespräch zu heftig, dass sie sogar bereit sind, den Paulus, den sie davor wirklich töten wollten, und wahrscheinlich waren einige hohe Ratsmitglieder dabei, wo die Volksversammlung ihn fast verprügelt hat. Die sind so weit gegangen, dass dieses Streitgespräch so wichtig wird, dass selbst eine vernünftige Gerichtsverhandlung in den Hintergrund tritt und jemand, der davor noch zu Tode verurteilt werden sollte, der wird jetzt einfach freigesprochen, weil die gesagt haben, okay, es kann sein, dass er einen Engel gesehen hat, kann sein, dass er einen Geist gesehen hat, dann ist das so, dann möchten wir uns nicht gegen Gott versündigen. Hier auf einmal kommt wieder irgendwie, aus irgendeiner Art und Weise treten jetzt zurück die Pharisäer, die beenden das Streitgespräch und sagen zum Hohepriester, okay, wir finden nichts an ihm. Wir müssen ihn freisprechen. Woher auch immer das kommt, weil es ging ja eigentlich in seiner Anklage ging es gar nicht mal um Engel. Also Paulus schiebt das ja irgendwie vor als Grund, aber es geht ja bei seiner Anklage ging es ja nicht um Engel gesehen oder um Geister gesehen oder um Auferstehung der Toten. Irgendwo schon, weil das natürlich für uns Christen auch eines der großen Themen ist, was passiert nach dem Tod. Aber das Eigentliche, warum das Volk ihn ja eigentlich zusammengeschlagen hat, war ja, weil sie gesagt haben, der hat den Epheser sonst wie in den Tempel reingeführt und hat sozusagen den Tempel damit den verschmutzt. Das war ja die eigentliche Anklage, was die natürlich vorgeschoben haben auch. Aber jetzt auf einmal ist ein ganz anderes Resümee oder der Freispruch hat nichts mit der Anklage zu tun. Das ist irgendwie, es geht einfach wirklich nur um die Pharisäer. Es geht denen nur um sich selber. Es geht denen gar nicht um eine gerechte Gerichtsverhandlung. Und ich sage das zum fünften Mal. Aber das ist so, ich sehe das die ganze Zeit in fast jedem Vers. Es geht nicht darum, wirklich vor Gott und vor den Menschen gerecht zu sprechen. Und dann ab Vers 10, lesen wir gleich. Ab Vers 10 greift dann der Befehlshaber, der heißt Claudius Lysias, der greift dann ein, und das lesen wir in Vers 10. Da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtet der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden, und er befahl der Truppe, herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Ja, das ist jetzt bekommt der Befehlshaber, das ist, ich habe euch ja mal hier eine quasi so ein Organigramm mitgebracht. Also es war so, als normaler Soldat fing man an, dann hatte man den Hauptmann über sich und dann kam der Befehlshaber. Der Hauptmann, Beziehungsweise anders. Der Befehlshaber hat ihn beim letzten Mal verhaften lassen oder hat ihn quasi gerettet vor den Juden und hat gesagt zu dem, und dann hat er zu dem Hauptmann gesagt, geißle den Typen und erfahre, warum wollten die dich töten. Und die Soldaten mussten das dann ausführen. Und während die gegeißelt oder während die Paulus dann gefesselt haben, spricht Paulus zu dem Hauptmann und sagt zu ihm, ziemt sich das quasi, einen Römer zu fesseln und zu geißeln? Der Hauptmann kriegt dann Angst, läuft zum Befehlshaber und der Befehlshaber sagt, was, du bist Römer? Ich habe meinen Römer, mein Bürgerrecht für teures Geld erworben und du, und dann sagt Paulus, ich hingegen bin darin geboren. Das heißt, gesellschaftlich hat Paulus sogar eine höhere Stellung als der Befehlshaber. Natürlich hatte er militärisch einen Rang, aber allein von der Wertigkeit als Bürger hatte Paulus eine höhere Stellung als der Befehlshaber. Und das war natürlich dann schwierig. Und dann, deswegen mussten die auch explizit auf ihn aufpassen hier. Weil die gesehen haben, okay, hier ist ein gebürtiger Römer und wenn wir ihn vor den Juden einfach lassen, dann kann das irgendwann später auf uns zurückkommen. Das heißt, der Befehlshaber greift hier direkt ein, wo die Juden anfangen, wieder in ein hitziges Streitgespräch zu geraten. Damit dort nicht wieder irgendeine Schlägerei passiert mit dem Paulus, ziehen die den schnell raus. Und weil das war eine öffentliche Angelegenheit. Wenn hier irgendwas passieren würde, dann würden das alle erfahren. Und dieser Claudius, der Hauptmann, der Befehlshaber, der wird halt ziemlich schlecht dastehen, wenn ein Römer in seiner Obhut getötet wird. Das wäre natürlich für seinen Ruf und für seinen Rang unvorstellbar, was für Auswirkungen das hätte. Deswegen nimmt er ihn wieder zurück. Die kommen aus der Kaserne, aus der Burg herab, nehmen den wieder hoch und halten den dort erstmal fest, damit er dort sicher ist. So wie ich das jetzt verstehe, ab jetzt ist er kein Gefangener mehr. Ab jetzt ist er quasi in Schutzhaft. Ist ein bisschen anders, auch von der Position her, die er dann einnimmt und auch von dem, was er darf, alles. Es ist auf jeden Fall jetzt eine andere Situation. Und wo er dann in seiner Zelle oder in Gewahrsam, wo er dann ist, spricht in Vers 11, spricht Jesus direkt zu ihm. Und das möchten wir auch nochmal lesen. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Hier kommt Jesus persönlich zu ihm und in der folgenden Nacht, vielleicht in einem Traum oder in irgendeiner anderen Erscheinung, auf jeden Fall wird Paulus von Jesus persönlich hier bestärkt. Und Jesus kommt und lässt seinen Streiter an vorderster Front nicht alleine, sondern er kommt, er stärkt ihn, er hebt ihn auf, er macht ihm Mut, er bestätigt ihm nochmal, das hier ist nicht deine Endstation, du wirst nicht hier sterben, ich habe mehr mit dir vor. Und Paulus bekommt hier das Privileg, und ich habe das für mich, so, als ich diese Stelle gelesen habe, für mich so irgendwie interpretiert, okay, Paulus darf an den zwei Hauptstädten predigen. Einmal der Hauptstadt der Juden, was halt Jerusalem ist und was bisher der Mittelpunkt, das Zentrum von Religion und auch von Gottes Heilswirken war. Und Jesus verspricht ihm, prophezeit ihm oder verheißt ihm, dass er in Rom auch von ihm verkünden wird. Das heißt, in der zweiten Hauptstadt, wir hatten Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, und wir haben Rom, was als Sinnbild der Heiden steht, was als Sinnbild der Welt steht. Und hier sehen wir, dass Jesus, vielleicht kann man das so ein bisschen symbolisch sehen, vielleicht nicht zu viel da rein interpretieren, aber Jesus nimmt hier wieder quasi Paulus, der Inbegriff von Evangeliumsverkündigung ist, nimmt er aus Jerusalem weg von den Juden, weil die ihn verstoßen haben, und packt ihn nach Rom zu den Heiden, wo Jesus sich wieder symbolisch zu den Heiden hinwendet und sagt, okay, wenn die Juden mich nicht hören wollen, dann gehe ich zu den Heiden. Und das sehen wir öfter in der Bibel. Trotzdem verwirft Gott die Juden nicht, aber es ist immer wieder, er versucht es wieder, mit Paulus diesmal, davor mit Jesus, jetzt mit Paulus, auch mit der Gemeinde, die in Jerusalem war. Und die sagen ganz klar, sagen die sich von Jesus ab, sodass Jesus dann wieder sagt, gut, dann gehe ich zu den Heiden. Dann schicke ich meine Leute zu den Heiden und werde durch die ganze Welt erreichen. Aber die Juden, die lassen hier auch nicht locker an dieser Stelle, weil ich denke, für das Volk war das sehr, sehr unbefriedigend, dass der Paulus jetzt einfach auf diese Art und Weise entkommen konnte, sodass das Volk jetzt komplett überschnappt und komplett überdreht. Und ab Vers 12 lesen wir dann weiter. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus umgebracht hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Diese gingen zu den obersten Priestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus umgebracht haben. So werdet nun ihr, samt dem Hohen Rat, bei dem Befehlshaber vorstellig, mit der Bitte, dass er ihn morgen zu euch herabführen soll, indem ihr so tut, als ob ihr seine Sache genauer untersuchen wolltet. Wir aber sind bereit, ihn vor seiner Ankunft umzubringen. Und jetzt schnappen die völlig über. Also davor schon, wo sie ihn einfach eigenhändig ohne Gericht töten wollten. Dann, der Gesetzweg hat auch nicht geklappt. Okay, jetzt sagen die, okay, jetzt nehmen wir das Ganze selber in die Hand. Wir schmieden einen Mordgedanken gegen ihn. Und diesen tiefen Gedanken von Gottes Volk, so ein Hass, so eine Wut, solche dunklen Gedanken, so eine dunkle Stimmung, die auf den Leuten drauf liegt, das ist schon lange nicht mehr ein Eifern für Gott. Das ist Rache, das ist böswillig, das ist Hass, das ist alles Mögliche. Und ich bin in dem Zusammenhang auf eine Stelle gestoßen aus Judas. Und ich möchte zusammen mal mit euch Judas aufschlagen. Mal gucken, dass ich das treffe. Wir lesen in Judas ab Vers 3 erstmal, genau. Also da spricht Judas: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Der schreibt das, also der Grund, warum Judas den Brief schreibt, den lesen wir in Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Das heißt, Judas schreibt als Mahnung: Okay, haltet fest, ich schreibe euch von dem Heil, weil es haben sich Leute eingeschlichen, die das Bild Gottes verkehren und denen es gar nicht mehr um Gott geht. Und dann wird weitergeschrieben, und ab Vers 10 werden diese Leute dann noch etwas genauer beschrieben. Ab Vers 10 lesen wir dann, und ich werde jetzt nur ausstücksweise lesen, weil ich möchte die nicht ganz beschreiben, dass wir den Rahmen sprengen, aber ab Vers 10: Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere, wissen, darin verderben sie sich oder daran gehen sie zugrunde. Das heißt, nur das, was sie verstehen, das ist richtig. Und nur das, was von Natur aus, wie bei den Tieren, das, was von Natur aus da ist, darin investieren sie alles und darin werden sie dann auch sterben oder zugrunde gehen. Und in Vers 11 schreibt Paulus an: Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen, also in diesem Fall Mord. Und sie haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben, also Geld und Eigennutz. Und sie sind durch die Widersetzlichkeit Korachs ins Verderben geraten. Also Korach ist dieser Aufstand, wo sich die Leute bewusst gegen Mose und gegen Gott rebelliert haben. Das heißt, diese Leute, und das sehen wir eins zu eins bei diesen Juden in unserem Text in Apostelgeschichte heute, sie sind den Weg Kains gegangen, sie sind bereit zu morden, sie haben sich um des Gewinnens willen völlig den Betrug Biliams hingegeben. Biliam, was das Sinnbild für Bestechlichkeit und für halt Gewinnlust ist, und auch durch die Widersetzlichkeit Korachs, der die aktive Rebellion gegen Gott und gegen Gottes direkte Vertreter. Diese Merkmale, die passen alle eins zu eins auf unsere Juden und auf die jüdische Elite, die aus unserem Text. Und in Vers 16 schreibt: Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte Jesu und der Aposteln, als sie sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen. Natürliche Menschen, also natürlich gesinnt, die den Geist Gottes nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch und so weiter, dann führt er das aus, was quasi wir als Christen dagegen halten sollen. Und warum ich diesen Exkurs hier mache, erstmal sind die von sobald Jesus in den Himmel gefahren sind, sind die davon ausgegangen, dass es die letzte Zeit war. Und war es auch, ab dann hat die letzte Zeit begonnen und ab dann sind Leute aufgetreten, die wir uns gerade angeschaut haben. Und in unserem Text, das sind ganz genau diese Leute, die dort auftreten. Und so wie ich das hier in der kurzen Chronologie von Judas lese, wurde das zwar ein bisschen nachher geschrieben, aber das passt trotzdem ganz genau auf diese Leute. Vielleicht hat es auch mit Sicht auf die geschrieben, was ich nicht glaube, aber diese Leute, die werden immer wieder kommen. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir jetzt hier nicht nur eine Geschichte lesen, dass es für uns nicht einfach nur etwas ist, was Paulus geschehen ist, sondern wir können das auch für uns, wir können uns daran festhalten, uns daran orientieren und sagen, okay, das kann Leuten passieren, die Gottes Vertreter sind. Das passiert, oder es kann nicht nur, es passiert Leuten, die aktiv Gottes Wort verkünden wollen, ob es jetzt in der heutigen Zeit wegen irgendwelchen Sachen ist. Es werden Leute aufstehen, die mit Eigennutz und die aus ihrem natürlichen Denken das nicht verstehen können und daraufhin einen Widerstand gegen uns aufzetteln werden, weil wir ganz klar Gottes Wort predigen. Und das sind solche Sachen, die bei Paulus aufgetreten sind und auch bei Jesus. Und wenn Jesus sagt, wenn die das schon bei mir gemacht haben, wie viel mehr bei euch? Und das ist für uns so eine Sache, auch uns, vielleicht jetzt nicht mit körperlichem Tod, aber auch uns. Ich weiß nicht, ob das letztens bei uns hier irgendwo war, aber irgendwer meinte sozusagen, die einen werden körperlich verfolgt und bei uns werden wir sozusagen mental verfolgt. Irgendwann werden die Christen so dastehen, als wenn die Schlechten sind, die moralisch unvollständigen, dass die Leute sogar moralischer sind als wir. Es werden Leute auftreten und es treten Leute auf, die das Wort Gottes ablehnen und dagegen arbeiten. Und das soll uns eine Warnung und eine Ermutigung gleichzeitig sein. Genau, und diese Leute, von denen ich gerade beschrieben hatte, nicht, dass die das allein für sich machen, dass die Paulus irgendwo auflauern, sondern, und wenn es gerade schon auf die Spitze getrieben war, dann wird jetzt nochmal einen Turm drauf gebaut, der Hohe Rat wird sogar mit reingezogen. Das heißt, der Hohe Rat, der Hohepriester, das, was für Gericht steht und für Ehrlichkeit und für wir möchten das tun, was Gott sagt, die werden jetzt in einen Mordkomplott mit reingezogen und die sind voll dabei. Wir lesen das ab Vers 14. Diese gingen zu den obersten Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu genießen, bis wir Paulus umgebracht haben. So werdet nun ihr samt dem Hohen Rat bei dem Befehlshaber vorstellig. Mit der Bitte, dass er den runterführen soll und so. Das heißt, der Hohe Rat wird jetzt in einen Mordkomplott mit reingenommen und die sagen noch nicht mal was dagegen. Wieder, bei diesem Hohen Rat läuft einiges hier nicht nach rechten Dingen. Und diese ganzen Sachen, die ich gerade beschrieben hatte, auch mit der Beschreibung aus Judas, das trifft alles auf diese Leute zu. Die Motivationen, die liegen völlig schief hier. Und dementsprechend sind auch die Taten, die rauskommen, das ist weit, weit von dem entfernt, was Gottes Wille ist. Aber, und das soll uns jetzt ganz, ganz besonders zur Ermutigung dienen, Gott hat hier andere Pläne. Auch wenn die Menschen hier versuchen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, auch wenn die Menschen versuchen, auf eigene Faust hier in Gottes Namen vielleicht, wie es auch andere schon getan haben, in Gottes Namen hier einmal durchzugreifen, weil Gott kommt irgendwie nicht rechtzeitig, dann müssen wir das machen. Aber Gott greift ein und er schützt Paulus hier und er macht das auf eine gar nicht mal so wirklich spektakuläre Art und Weise. Abraham hatte uns letzte Woche von dem Neffen Paulus erzählt, wahrscheinlich ist irgendwie seine Familie auch dort oder weil es Passa ist, sind eh alle dort. Oder ist doch Passa, ne? Ich glaube, ich habe es davor. Irgendein Feiertag ist auf jeden Fall. Der hat sich ja 7 Tage lang geheiligt, bevor er überhaupt auf den Tempelberg gegangen ist. Und der Neffe von dem Paulus, der bekommt das irgendwie mit. Ich weiß nicht, ob er ein Christ war oder ob er in einem jüdischen Lager unterwegs war und gemerkt hat, okay, das geht gar nicht klar, was hier ist. Sodass er zu Paulus in die Kaserne geht. Und auch das möchte ich mit euch zusammen ab Vers 16 lesen. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von diesem Anschlag hörte, kam er, ging in die Kaserne hinein und berichtete es dem Paulus. Das heißt auch hier, Paulus durfte anscheinend Besuch empfangen, und ganz normal, der konnte da reingehen, also es war keine Haft irgendwie von irgendeinem schlimmen Häftling. Und dann geht es weiter. Ja, weiter in Vers 17. Da rief Paulus einen der Hauptleute zu sich und sprach: Führe diesen jungen Mann zu dem Befehlshaber, denn er hat ihm etwas zu berichten. Der nahm ihn und führte ihn zu dem Befehlshaber und sprach: Der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Befehlshaber bei der Hand, ging mit ihm beiseite und fragte ihn: Was hast du mir zu berichten? Und er sprach: Die Juden sind übereingekommen, und dann erzählt er ihm von diesem Komplott, den die Juden vorhaben. Und ich fand das hier, das war ziemlich, Gott greift hier ganz, ganz klar ein, aber es ist trotzdem ein komplett normaler menschlicher Weg. Zufall, was auch immer, könnte man es auch nennen, theoretisch. Erstens, der Neffe bekommt das zu hören. Zweitens, der Neffe darf einfach reinspazieren in die Kaserne der Römer. Ich weiß nicht, ob das üblich war, ich denke nicht. Drittens, Paulus handelt hier ganz normal. Er sagt nicht, ist okay, Gott hat versprochen, er wird mich retten, ich warte jetzt hier, ganz heilig. Sondern Paulus erfährt davon, er sagt das dem Hauptmann, der Hauptmann geht mit dem Neffen zu dem Befehlshaber, zu dem höchsten Römer dort in der militärischen Rangordnung. Der nimmt ihn beiseite und der Neffe darf ihm das alles erzählen. Das heißt, Paulus hat dort einen Rang, er wird angehört, die Leute schenken ihm Gehör. Und das war für mich auch nochmal so, ganz am Anfang war das so, die Juden sind zu dem Befehlshaber gegangen oder die Juden sind gegangen, haben versucht, ihn zu richten. Der Befehlshaber, der Claudius, der guckt sich das alles an und denkt sich so, okay, die Juden, die machen so, mal so, mal so. Und der Paulus, scheint vernünftiger zu sein, also so habe ich das für mich interpretiert, der hört ihm ganz normal zu und es wird ihm sogar Glauben geschenkt. Das heißt, dass die Geschichte, die von Paulus kommt oder von seinem Lager sozusagen, dieser Geschichte wird Glauben geschenkt und dadurch kommt jetzt richtig was in Gange. Also Paulus ist auf jeden Fall hier schon ein Mann, der ein gewisses Ansehen dort anscheinend auch erreicht hat oder der im Ansehen ein bisschen gestiegen ist. Vielleicht auch, weil er Römer war und der Claudius wollte sich nicht auf seine Kappe schreiben lassen, dass er da einen Römer unter seiner Obhut hat sterben lassen. Aber auf jeden Fall berichtet er ihn hier von diesen 40 Mann. Und ich meine, was muss das für ein Zeugnis sein für einen Heiden, wenn Gottes Volk auf heimtückische und auf absolut ekelhafte und dunkle Art und Weise einen Hinterhalt plant, mit dem Hohen Rat zusammen. Das muss ja auch vom Zeugnis her nicht das Allerbeste gewesen sein. Wenn der Volksaufstand gescheitert ist, der Gerichtsweg ist gescheitert und jetzt sogar der Mordkomplott, den sie machen. Und hier hatte ich für mich so diesen Vergleich, weil es wird ja gesagt in Judas, dass sie den Weg Kains gewählt haben. Und irgendwie war das für mich so, okay, Kain und Abel, irgendwie als, jetzt werde ich ein bisschen bildlich, Kain und Abel, die haben beide zu Gott gebetet oder irgendwie geopfert, aber der eine war mit dem Herzen gar nicht dabei. Das heißt, sobald die eigensinnigen Bedürfnisse von der Kain-Seite nicht erfüllt werden, stehen sie selber auf und werden rebellisch und werden ekelhaft. Und die Abel-Seite quasi, die ist mit reinem Herzen zu Gott. Und das sehen wir in diesem Bild auch. Sobald die nicht das bekommen, was die wollen, in ihren natürlichen und fleischlichen Lüsten, stehen die selber auf und versuchen, sich selber gerecht zu verschaffen. Und ich merke gerade, ich bin von der Zeit her ein bisschen weiter nach vorne. Aber jetzt wird es auch nicht mehr, jetzt geht auch alles ziemlich schnell. Wir lesen ab Vers 22 und eigentlich spricht der Text hier an dieser Stelle für sich. Ich werde nur noch ein paar Kommentare zwischendrin einstreuen. Da entließ der Befehlshaber den jungen Mann und gebot ihm, sage niemandem, dass du mir dies erzählt hast. Und er ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach, halte 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Lanzenträger. Von der dritten Stunde der Nacht an, das war, ich glaube, 21, 22 Uhr irgendwie darum, von dann an sollen die sich bereit machen. Auch soll man Tiere bereitstellen, damit sie Paulus darauf setzen und ihn sicher zu dem Statthalter Felix bringen. Und er schrieb einen Brief, der folgenden Inhalt hatte. Also auch hier sieht man wieder, Paulus war kein Gefangener, der irgendwie an Ketten oder so zu Fuß dahin gehen musste, sondern er wurde auf ein Pferd gesetzt, vielleicht einfach, weil die schnell weg wollten, aber auch, es war ein Gefangener, der ein Pferd bekommen hat. Ich denke nicht, dass das so üblich war, und haben auch einige geschrieben, dass es kein Gefangenentransport in dem Sinne war, sondern dass es eher eine Überfahrt war, eine still und heimliche. Und jetzt habe ich nochmal was mitgebracht. Könnte ich noch einmal die Präsentation haben? Und zwar, einmal noch kurz diese römische Herrschaftshierarchie. Wir hatten den Befehlshaber, der quasi das Sagen hatte über die Armee in Jerusalem, aber darüber steht noch der Statthalter. Das war in dem Fall von Jesus, war das Pontius Pilatus, der von Rom sozusagen als König eingesetzt wurde. Da waren noch so kleine Könige, aber die hatten eher so wie die Queen heute in England, eher so volksmäßig das Sagen. Aber von Rom aus hatte immer der Statthalter das Sagen, und das war dieser Felix. Wir kennen das von Pilatus, dass der Statthalter eigentlich in Jerusalem war während dieser Feiertage und weil da halt viel Zündstoff ist für solche Sachen. Aber der Statthalter, der hat sich schön zurückgezogen, der hat irgendwo am Mittelmeer, hat er in seiner Residenz gehaust. Das lesen wir, dass er in dem Prätorium, in dem Amtssitz von dem Herodes der Großen, der den Kindermord gemacht hat. Dort saß er am Meer, und da wurde Paulus jetzt hingebracht. Wir wissen nicht warum. Warum war nur der Befehlshaber in Jerusalem? Aber auf jeden Fall hat alles so gepasst, dass der Statthalter nicht da war, dass das Gericht nicht in Jerusalem blieb, sondern dass, sobald es brenzlig wurde, Gott Paulus aus Jerusalem rausgeholt hat, weggezerrt von der großen jüdischen Traube hin zu einem, sag ich mal, neutralen Gericht. Und dann schreibt dieser Claudius, der schickt dann diese fast 500 Mann als Eskorte mit Paulus mit, und der schreibt dann einen Brief an diesen Statthalter Felix. Claudius Lysias schickt dem hochedlen Statthalter Felix einen Gruß. Dieser Mann, also Paulus, wurde von den Juden ergriffen, und er sollte von ihnen umgebracht werden. Da griff ich mit der Truppe ein und befreite ihn, weil ich erfuhr, dass er ein Römer ist. Da ich aber den Grund der Anklage gegen ihn ermitteln wollte, führte ich ihn in ihren hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt wurde, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die Tod oder Gefangenschaft verdiente. Da mir aber angezeigt wurde, dass von Seiten der Juden ein Anschlag gegen diesen Mann geplant ist, so habe ich ihn sogleich zu dir geschickt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Lebe wohl. Und dann nehmen die Kriegsknechte ihn, bringen ihn erstmal nach Antipatris. Ist mit der Präsentation, geht das so, oder ist die raus? Ja, das ist nicht so wichtig von Zeit her. Auf jeden Fall, ich hatte euch die Karte gezeigt davor, und die gehen die jetzt wieder hoch einfach. Gehen ans Mittelmeer, und dort sitzt halt der Felix, und dort soll ihm dann der Gericht gemacht, da soll er halt vernünftig gerichtet werden. Und das fand ich eigentlich ganz weise von diesem Claudius. Klar, zum einen stellt er sich hier als Held dar. Ich habe erfahren, er ist ein Römer, ich habe ihn gerettet von den bösen Juden und habe ihn jetzt zu dir gebracht. Es war natürlich ein bisschen anders, er wollte ihn erstmal selber geißeln und so, das erwähnt er natürlich nicht. Aber das stimmt ja schon alles, er hat ihn dahin gebracht, und was ich sehr fair fand, er hat gesagt, okay, die Juden wollen das Gericht, ich sage den Hohepriester auch Bescheid, dass ich ihn weggeschickt habe, und schicke ihn hinterher. Und das sehen wir dann im nächsten Kapitel, in der nächsten Woche, dass dieser Claudius, der Befehlshaber von Jerusalem, dass der dann den Hohepriester mit einem Anwalt zusammen losschickt, hinter ihnen her, sodass Paulus erstmal in Gewahrsam ist. So hat Gott ihn bewahrt, hat ihn aus Jerusalem rausgebracht, nach Caesarea am Mittelmeer. Und dort wird ihm dann später der Gericht irgendwie gemacht, oder wird ein neues Verfahren aufgerollt. Und für uns persönlich, ich war letztens bei Veach, bei Viktor Janssen zum Frühstück. Er ist jetzt ältester, man muss ihn Viktor Janssen nennen. Ich war bei ihm zum Frühstück und dann hat er mich gefragt. Ich sage, ja, ich muss mich vorbereiten, hin und her. Er sagt so, und was ist die zeitlose Wahrheit? Ich sage, ich habe bis jetzt nur geschichtliche Nachforschungen gemacht. Muss ich noch mal gucken. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, das muss ich noch sagen. Drei Sachen, die wir dann auch direkt gleich mit ins Gebet nehmen, ist, Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Und Gott hätte ihn direkt gar nicht in die Situation bringen sollen, aber Gott hat ihn bewusst genommen, er hat seinen Plan gehabt, er hat ihn reingestellt, Paulus durfte Zeugnis geben, er hat ihn souverän rausgerettet mit Hilfe der Römer, hat die alle bewegt und hat ihn genommen, kurz reingesetzt und wieder zurück nach Caesarea geholt, dann war er wieder sicher. Also Gott hat seinen eigenen Zeitplan und wenn du dich gerade in irgendeiner Situation befindest, die vielleicht schwer ist oder die deinen Fähigkeiten vielleicht übersteigt, dann wisse, dass Gott seinen Plan mit dir hat und dass er vor allem die Hand darüber hält. Und noch eine andere Stelle, eine andere Sache, die mir irgendwie noch so wichtig geworden ist. Manche Positionen sind zurzeit vielleicht von Menschen besetzt, die wir nicht so toll finden. Aber wir sollen, so wie Paulus, nachdem er erfahren hat, dass das eine obere Person ist, diese Person trotzdem ehren und trotzdem den Respekt geben, den sie verdient hat. Weil es ist trotzdem eine von Gott eingesetzte Persönlichkeit. Und das ist eine Sache, die wir für uns auch mit rausnehmen können. Und Jesus möchte, was wir in Vers 11 gelesen haben, Paulus wird jetzt nach Rom gebracht. Jesus möchte, dass seine gute Nachricht zu allen Menschen kommt, zu Juden und zu Nichtjuden. Und eine letzte Sache, wir dürfen keine Leute richten, ohne dass wir eine Grundlage oder dass wir irgendetwas gegen sie haben. Das heißt, wir dürfen einem Menschen nur sagen, du liegst falsch, wenn wir das aus der Bibel entnehmen können. Der Rest ist menschliche Meinung und der Rest kann trügen, der Rest kann irgendwas anderes sein, was noch mitspielt. Wir können Leute nur mit der Bibel nicht mal richten, wir können sie auch nur darauf hinweisen eigentlich. Genau, und deswegen möchte ich für die Gebetsanliegen auch nochmal vielleicht einmal kurz wiederholen. Vielleicht schreibt ihr mit, schon für gleich. Sehr gut. Für mich als praktische Anwendung daraus aus diesem Ganzen ist, lerne deine Gegner, aber vor allem die Bibel kennen, damit du in brenzligen Situationen die passenden Worte parat hast. Das hatte ich davor jetzt nicht ganz gesagt, aber Paulus wusste ganz genau, er kannte seine Gegner, kannte er die Bibel und er wusste, was er zu sagen hatte. Er war nicht sprachlos, er konnte sich verteidigen, er konnte seinen Mann stehen sozusagen, weil er wusste, weil er fest in der Schrift war. Und die zweite ist, bete für die Regierung und für den Bürgermeister. Ich weiß nicht, was heute für ein Gebetsteil dran ist. Bitte? Familie. Trotzdem für Bürgermeister beten. Das dürfen wir trotzdem machen. Und als letzte und vielleicht allgemein gefächertste Anwendung, vertraue auf Gott, weil er hat seinen Zeitplan und seinen Plan für dich. Amen.